Ich darf euch herzlich einladen, eure Bibeln zur Hand zu nehmen und den Text aufzuschlagen, der uns in der heutigen Predigt beschäftigen wird. Im Evangelium von Matthäus, Kapitel 5. Matthäus, Kapitel 5. Lese ich den Textabschnitt zur heutigen Predigt. In den Versen 38 bis 44. Dort spricht Jesus: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Ich vermute, dass ich nicht der Einzige hier bin, den dieser Text schon wiederholt herausgefordert hat. Es ist eine der Aussagen von Jesus, die viele Menschen als durchaus schwierig bezeichnen würden. Es ist auch eine dieser Abschnitte in der Bibel, die schon häufig falsch verstanden und auch durchaus missbräuchlich genutzt wurde. Wir finden hier ein Bild, und das ist mir früher, als ich noch nicht Christ war, besonders geläufig gewesen. Ein Christ ist jemand, mit dem man alles machen kann. Ich habe in meiner ersten Predigt hier erwähnt, diese Figur von Ned Flanders von den Simpsons, die vielleicht der eine oder andere von euch kennt. Das ist so ein Bild von dem typischen Christen, das viele Menschen haben. Das ist jemand, der alles mit sich machen lässt, der harmlos ist, auf dem man herumtrampeln kann, der keine Frau findet, weil er eigentlich ein Weichei ist. Wenn man das mal so hart oder unfreundlich sagen darf. Das ist ein Bild, das manche Menschen mit diesem Text in Verbindung bringen. Die Realität könnte ferner nicht sein. Ein Christ ist nicht schwach. Ein Christ ist der stärkste Mensch auf dieser Welt, den es gibt. Und das liegt unter anderem daran, wie ein Christ mit Gewalt umgeht, die ihm begegnet. Ein Problem an diesem Text hier ist eine weitere Interpretation, die damit zu tun hat, dass er oft schon missbraucht wurde. Vor allem auch von christlichen Männern, um ihre Frauen gefügig zu machen oder irgendwo in die Gewalt, die vielleicht in häuslichem Umfeld passiert, zu rechtfertigen, wo dann vielleicht auch manche, vor allem auch christliche Frau, wohlmeinend hört, wenn sie mal sich an jemanden wendet, weil sie Gewalt zu Hause erlebt, der sagt, ja, du musst die andere Backe auch hinhalten. Auch das ist eine Art, wie dieser Text verstanden wird. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus ihn nicht so gemeint hat. Es geht in diesem Text nicht darum, dass man einfach Gewalt über sich ergehen lässt, ohne sich zur Wehr zu setzen. Diese Idee ist meines Erachtens nach falsch. Und ich glaube, wenn wir genauer hinblicken, tiefer hineinsehen in diesen Text, dann verstehen wir ihn auch tiefer. Lasst uns beginnen mit der ersten Aussage hier. Jesus zitiert 2. Mose 21, 24. Er zitiert dieses Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Auge um Auge, Zahn um Zahn, wird häufig auch als das Lex Talionis bezeichnet. Lex Talionis ist das Gesetz der, im Englischen ist es Law of Retaliation. Auf Deutsch kann man das vielleicht wiedergeben mit das Gesetz der, Rache ist das falsche Wort, aber es geht darum, dass man Schuld ausgleicht. Dass man Dinge, die man erlebt hat, dem anderen in gewisser Weise zurückzahlt, zurückgibt. Und zwar eins ums andere. Das Lex Talionis findet sich bereits im sogenannten Codex Hammurabi. Das ist eines der ältesten, einer der ältesten Rechtstexte. Das ist diese schwarze Stele, die man da sehen kann im Museum in Louvre, die aus dem 18. Jahrhundert vor Christus stammt. Schon damals war dieses Gesetz gängig. Und auch Mose hat es in seinen Geboten niedergeschrieben. Und es geht darin, im Grunde darum, etwas zu verhindern. Zu verhindern, dass aus Gewalt und Gegengewalt eine Spirale entsteht. Man braucht nicht weit schauen, wenn man Kinder beobachtet, dann ist es das etwas, was man schnell sieht. Der eine tut etwas, was den anderen ärgert, dann wehrt er sich vielleicht mit der Hand, der andere schlägt zurück mit der Faust und dann tritt er wieder zurück und es kann schnell zu einer Handgreiflichkeit kommen. Aufgrund von dieser Gewaltspirale, ich habe dich geschlagen, du tötest meinen Bruder, ich töte deine Familie und so weiter, vielleicht nicht ganz so schnell, aber in Schritten, sind schon Kriege entstanden. Und um dem zu entgegnen, ist dieses Lex Talionis, die Auge um Auge, Zahn um Zahn gegeben worden. Es sollte eine Grenze setzen. Wenn du mir das Bein brichst, dann darf ich dir höchstens auch das Bein brechen. Glücklicherweise in unserer Gesellschaft heute machen wir das nicht mehr buchstäblich. Wenn also ich dir das auch ausschlage, dann muss ich dir dafür eine Geldzahlung machen, was damals auch durchaus üblich war. Also man konnte eine gewisse Leid oder eine Verletzung mit Geld auch aufwiegen. Das Problem mit diesem Gesetz ist allerdings auch, dass es nur unter Gleichgesinnten, unter Gleichebenbürtigen gilt. Also ein Bürger dem anderen Bürger. Aber ein Herr darf seinem Sklaven sehr wohl das Auge ausschlagen, ohne viel Konsequenzen. Es gilt also über Hierarchien hinweg nicht. Jesus gibt uns hier eine andere Idee weiter. Lasst uns den Vers 39 ansehen, wo er sagt, im Gegensatz zu diesem Gesetz, er stellt sich dem in gewisser Weise gegenüber und gibt uns folgende Aussage. Ich sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel. Und dieses Wort, das hier gebraucht wird mit dem Widerstreben, das ist so ein wenig zwiespältig. Es ist wichtig, hier genauer hinzusehen. Widerstreben, der Begriff, im Griechischen sind das zwei Wörter, anti und histemi. Und dieses anti, das kennen wir vom Antichrist beispielsweise. Und wie wir wissen, ist anti nicht immer etwas dagegen, sondern anti hat auch die Bedeutung davon, dass sich jemand an die Stelle von jemandem anderen stellt. Der Antichrist ist nicht in erster Linie derjenige, der etwas gegen Christus hat. Die Sünde vom Antichristen besteht darin, dass er sich an die Stelle von Jesus setzt oder stellt. Und bei diesem Wort hier verhält es sich ähnlich. Jemandem anti zu stehen, kann man so interpretieren, dass man sich nicht an die Stelle der Person stellen soll in seiner Reaktion. Es ist also wahrscheinlich weniger zu verstehen, lass alles über dich ergehen, widerstrebe dem Bösen in keiner Weise, lass es einfach erduldet, sondern sei nicht dem anderen gleich. Reagiere auf das, was du an Gewalt empfängst, nicht mit gleicher Gewalt, nicht mit Gegengewalt. Aus diesem Grund erwähnt er ja gerade vorher auch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist dieses gleich auf gleich zu reagieren. Reagiere anders, sagt Jesus uns. Vergelte nicht Gleiches mit Gleichem. Und er gibt uns das erste und gleich ein hervorragendes Beispiel, das wir ebenfalls im Vers 39 lesen. Wenn er sagt, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und jetzt brauche ich hier kurz einen Freiwilligen. Keine Angst, ich werde niemanden schlagen. Aber darf ich vielleicht einen jungen Mann in der zweiten Reihe hier vorne bitten, kurz zu mir zu kommen? Er ist nicht eingeweiht, er weiß also nicht, was er zu tun hat. Jesus sagt, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem reiche die linke auch da. Wie würdest du mich normalerweise schlagen, wenn du mir eine Ohrfeige geben möchtest?
Wenn ich der Rechtshänder wäre, dann natürlich mit Rechts.
Okay, das heißt, normalerweise würde er, mach ruhig, darfst leicht, ja. Er schlägt mich, die meisten Menschen sind Rechtshänder, er schlägt mich mit seiner rechten Hand auf die linke Backe. Wie würdest du mich auf die rechte Backe schlagen? Als Rechtshänder. Genau, zeig das nochmal. Das ist der Schlag. Okay? Und den müsst ihr euch merken. Mit jemandem auf die rechte Backe zu schlagen, ist dieser Schlag der rückhändige, mit der rückhändigen Hand. Herzlichen Dank. Und ob ich jemanden so schlage oder so, ist ein großer Unterschied. Der Schlag mit der Rückseite der Hand ist ein Schlag, der den anderen erniedrigen soll. Es ist die Art und Weise, wie ein Sklavenhalter seinen Sklaven schlägt, um ihm nicht nur einerseits zu sagen, das hast du schlecht gemacht, sondern ich stehe über dir, ich bin besser als du. Er erniedrigt, er zeigt Verachtung, er soll den anderen beleidigen. Er wird ganz anders empfunden als ein Schlag mit der offenen Handfläche. Ein solcher Schlag kann auch heimtückisch oder überraschend passieren. Wenn ich meine Hand so aushebe, dann weiß der andere, was kommt. Aber wenn ich meine Hand hier habe, zack, dann kann ich viel schneller und unauffälliger den anderen schlagen. Im Englischen kommt daher auch dieser Begriff von einem backhanded compliment. Vielleicht kennt ihr das. Ein Kompliment mit der Rückseite der Hand. Und die Bedeutung davon ist, dass man jemandem ein Kompliment macht, aber eigentlich ist es eine Beleidigung. Ein backhanded compliment. Und im Prinzip auch wiederum etwas, was hinterrücks passiert. Etwas, was den anderen überrascht. Und wenn mich jemand so schlägt, mit der Rückseite seiner Hand auf die rechte Backe, dann wäre meine natürliche Reaktion, dass je nachdem, wie ich der anderen Person gegenüberstehe. Es gibt zwei mögliche Szenarien. Wenn der andere mir ebenbürtig ist, also zum Beispiel in einem Duell kann man das so machen, dann würde ich Auge um Auge, Zahn um Zahn darauf reagieren, dass ich zurückschlage, beispielsweise. Wenn ich aber ein Untergebener bin, dann ist die Reaktion in den meisten Fällen die, dass ich meinen Schwanz einziehe, mich zurückziehe, aufpasse, dass das möglichst nicht noch einmal vorkommt. Möglichst nichts tun, damit ich das, wie ein geschlagener Hund im Prinzip. Das sind die zwei möglichen Reaktionen. Gegengewalt oder Unterwürfigkeit. Und beide Reaktionen sind falsch, nach dem, was Jesus uns hier vermittelt. Darf ich dich nochmal ganz kurz zu mir bitten? Wir wollen das noch einmal eben illustrieren. Ja, ich will noch eine Runde. Okay, also, ich bin dir untergeben und du schlägst mich jetzt gerade mit deiner rechten Hand.
Mit der Rückhand.
Ja, mit der Rückhand. Zack. Jetzt kann ich entweder zurückschlagen oder mich verziehen oder ich kann sagen, schlag mich nochmal, aber schlag mich auf die linke Backe.
Dann muss ich es mit der offenen machen.
Dann musst du es mit der offenen Hand machen, genau. Das wäre schwierig. Du müsstest mich wie einen Ebenbürtigen schlagen. Dankeschön. Was ich also zum Ausdruck bringe, was Jesus uns hier vermittelt, ist, diese Aufforderung ist nicht, ich lasse mich schlagen, ich gib mir noch eins, ich lasse mich noch mehr erniedrigen, sondern ich fordere den anderen auf, mich als ebenbürtig zu betrachten. Ich drücke im Grunde aus, du kannst mich nicht kleiner machen, als ich bin. Ich werde mich aber auch nicht von dir versuchen lassen, dass ich mich größer mache und versuche, größer als du zu sein, indem ich zurückschlage. In gewisser Weise drücke ich mit in dieser Situation aus, ich begegne dir freiwillig. Ich gebe mich dir freiwillig hin, in gewisser Weise. Im Grunde genauso wie Jesus Christus, mein Herr, das getan hat. Jesus war nicht schwach, als er ans Kreuz gegangen ist. Jesus war nicht hilflos. Jesus hat das über sich ergehen lassen. Er hat das bewusst und freiwillig getan. Er hätte jederzeit Engelscharen herrufen können, die diese Leute, die ihn da beleidigt haben, niedergemacht hätten. Ein Christ, der in der Lage ist, so zu reagieren, ist nicht schwach, sondern stark. Es ist ein Ausdruck von gewaltlosem Widerstand. Und vielleicht kennen einige von euch das noch aus der Schulzeit. Das ist leider immer noch üblich, auch wenn es heute abgenommen hat. Da gibt es diese Bullies, meistens die größeren Kerle, und dann gibt es die kleineren, die Opfer. Und ein Bully hat nur so lange Spaß daran, sein Opfer zu piesacken, solange das Opfer auch entsprechend reagiert. Das ist leider so. Wenn das Opfer da nicht mitmacht, wenn der spürt, ich kann den nicht fertig machen, ich kann den schlagen, aber ich breche ihn dadurch nicht, dann macht es keinen Spaß. Ich glaube, das ist etwas von dem, was Jesus uns vermitteln möchte hier in diesem Vers 39 mit dem ersten von drei Beispielen, die er gibt. Lasst uns weitergehen zum zweiten Beispiel. Eine ganz andere soziale Situation, die wir hier finden. Er sagt, wenn jemand mit dir rechten will und dir den Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Das ist interessant. Zur damaligen Zeit war es bei Menschen aus der ärmeren Gesellschaftsschicht üblich, dass sie nur zwei Kleidungsstücke besessen haben. Diesen sogenannten Mantel und den Rock. Oder eigentlich ist es eine Art Unterkleid und ein Obermantel gewesen. Und was er hier sagt ist, wenn dir jemand dein Unterkleid, sozusagen deine Unterwäsche als Pfand raubt, dann lass ihm auch deinen Mantel, dein Obergewand. Und es ist spannend, es gibt im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, ein Gesetz, das verlangt von den Israeliten, ich lese das kurz vor hier, das ist zweite Buch Mose 22, Vers 24 bis 26, also Exodus 22 ab Vers 24, dort heißt es, wenn du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln. Du sollst keinerlei Zinsen von ihm nehmen. Und jetzt, wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfande nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke für seinen Leib. Worin soll er sonst schlafen? Wird er aber zu mir schreien, so werde ich ihn erhören, denn ich bin gnädig. Gott hat also in seinem Gesetz festgehalten, dass von einem armen Menschen sein Obermantel nicht als Pfand genommen werden durfte, weil er in dem geschlafen hat. Aber offensichtlich gab es zur Zeit von Jesus immer wieder mal solche Typen, die bereit dazu waren, eine Lücke im Gesetz auszunutzen, jemandem den Obermantel zu lassen, aber ihm sein Untergewand wegzunehmen als Pfand. Und dieses Untergewand war nicht nur deswegen wichtig, weil es etwas bequemer war und nicht dann dieser raue, unangenehme Stoff direkt auf der Haut war. Wenn sich tatsächlich jemand dazu herablassen würde, einem armen Menschen sein Unterkleid als Pfand wegzunehmen, sagt Jesus, wäre die beste Reaktion einer solchen Person, den Mantel gerade noch mitzugeben. Und was passiert hier? Was wird hier zum Ausdruck gebracht? Mir scheint, dass die Reaktion, die hier passiert ist, diese Ungerechtigkeit, die ja im Verborgenen ist. Es sieht kein Mensch, ob ich dir deine Unterwäsche gestohlen habe oder nicht, wenn du noch dein normales Gewand anhast. Das sieht man nicht. Es ist verborgene Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit. Aber was hier passiert, ist, das offen zu legen. Es wird zur Schau gestellt, es wird öffentlich gemacht. Wenn ich jetzt dieser Person meinen Mantel geben würde, dann würde das bedeuten, ich stehe nackt da in der Öffentlichkeit. Ich bin wirklich buchstäblich nackt und bloßgestellt. Dadurch können aber alle Menschen in meiner Umgebung sehen, was der hier gerade mit mir angestellt hat. Es wird sichtbar. Die Ungerechtigkeit wird sichtbar gemacht. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang und überhaupt in Bezug auf dieses Thema ein bisschen auch an meine eigene Kindheit zurück. Das Thema von Gewalt und auch häuslicher Gewalt ist leider etwas, das viele Menschen betrifft. Und als Kind habe ich das auch immer wieder erlebt. Und eines der Probleme damals für mich war nicht in erster Linie nur schlecht behandelt zu werden oder angeschrien zu werden oder sogar geschlagen zu werden, sondern ein größeres Problem für mich war der Versuch von meiner Mutter, dass das bloß niemand mitkriegt. Das irgendwie unsichtbar zu halten, das schöne Bild, das unsere Familie nach außen abgegeben hat, aufrecht zu erhalten. Martin Luther King Jr., den ich in der Predigt heute noch an einer anderen Stelle erwähnen werde, hat folgende Aussage gemacht. Er sagt, "Non-cooperation with evil is as much an obligation as is cooperation with good." Oder auf Deutsch übersetzt, mit dem Bösen nicht mitzuspielen, ist genauso eine Verpflichtung für uns, wie das Gute zu unterstützen. Und ich glaube, dagegen spricht sich hier dieses zweite Beispiel von Jesus aus. Wir sollen eben nicht einfach mitmachen, nicht einfach das im Verborgenen lassen, sondern es muss ans Licht kommen. Das Böse soll ans Licht kommen. Als Beispiel zuletzt ist mir auch eingefallen, ich habe ein Buch gelesen, ich habe es schon erwähnt, über Russland im 20. Jahrhundert, über die Art und Weise, wie damals Gefangene behandelt wurden und Menschen gefoltert wurden. Und da wurde sehr oft darauf Acht gegeben, dass die Folter nicht sichtbar war. Man sollte den Menschen so wehtun, dass man es nicht sehen kann in der Öffentlichkeit. Und als Reaktion darauf haben dann manche von diesen Opfern und manche von diesen Gefangenen sich selbst freiwillig fast zu Tode gehungert. Sie sind in den Hungerstreik getreten, damit die Öffentlichkeit sieht, wie es ihnen geht. Und ich musste bei diesen Videoaufnahmen von Nawalny immer wieder auch daran denken, wie er dann präsentiert wird. Und ich bin sicher, die haben ihn vorhin aufgepeppt, die haben ihm vorhin ordentlich zu essen gegeben und ihn ein bisschen schön gemacht. Aber dass er jetzt am Ende in Gefangenschaft gestorben ist, ist ein Zeichen, ein Zeugnis von dem, von der Gewalt, die dort herrscht. Es macht das Böse sichtbar. Und ich glaube, dazu ruft uns Jesus auch auf. Und zwar nicht durch Gegengewalt, sondern durch dieses ganz besondere Reagieren, wie er das auch tut. Kommen wir noch zum dritten Beispiel in Vers 40. Da sagt er, Vers 41 und 42, Entschuldigung. "Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will." Ihr habt das wahrscheinlich auch schon in der einen oder anderen Predigt gehört. Dieses Bild hier oder diese Situation war etwas, das im Römischen Reich damals üblich war. Es war ein Gesetz, das als Angaria bezeichnet wird, auch nach dem, das griechische Wort, das hier steht, gibt diesen Begriff wieder. Das war in der damaligen Zeit üblich, dass die Besatzungsmacht einfach die Bevölkerung dazu zwingen konnte, Aufträge zu erfüllen, zum Beispiel Botengänge zu machen. Oder eben, und in der Situation befinden wir uns hier offensichtlich, ein römischer Soldat durfte irgendjemanden vom Feld oder sonst von seiner Arbeit wegrufen und ihm sagen, hier ist mein Gepäck, das trägst du jetzt eine Meile für mich. Das war so die Obergrenze, die gesetzt war. Wir haben ein Beispiel von dieser Situation auch in Matthäus 27, Vers 32, als Jesus sein Kreuz trägt, lesen wir ja, als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und dieses Wort für zwingen hier ist dieses Angaria. Sie haben also dieses Gesetz zur Anwendung gebracht und ihn gegen seinen Willen dazu gezwungen, das Kreuz zu tragen. Was wir hier haben, ist ein typisches Beispiel von Gewalt, die der Staat ausüben kann über uns. Jemanden dazu zu zwingen, etwas zu machen, weil ich Macht habe über uns. Das kann einem auch begegnen in der Arbeit von einem Vorgesetzten, dass man was machen muss, obwohl man vielleicht weiß, es wäre besser anders. Das ist die typische Art und Weise, wie viele mächtige Leute die anderen unter sich einfach tun und lassen, was ihnen halt gerade einfällt. Und ich finde es interessant, wie Jesus sagt, dass wir auf solche Situationen reagieren sollen. Er gibt das Beispiel und dann sagt er, wenn dich jemand dazu zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh noch eine zweite mit ihm, freiwillig. Und auch das hier ist wieder wunderbar, was da zum Ausdruck kommt. Wenn mich jemand zwingt, ein römischer Soldat, das zu tun, und ich sage ihm, weißt du was, ich trage dir dein Gepäck gerade noch eine zweite Meile, dann wird das vermutlich die Person, mein Gegenüber, ziemlich verdutzen. Und es verändert meine Position und mein Verhältnis zu dieser Person. Aus einer Untergebenheit, aus einer Unfreiwilligkeit, aus einem Zwang bin ich plötzlich Auge in Auge mit dem anderen. Jemandem freiwillig 2 Kilometer oder 2 Meilen, das sind, ich glaube, was ist das, 2,5 Kilometer eine Meile, also viele Kilometer, jemandem freiwillig, sagen wir, 5 Kilometer lang sein Gepäck zu tragen, das würde wahrscheinlich kaum jemand von uns machen, es sei denn, die Person ist wirklich gut befreundet. Also ich trage wahrscheinlich für meinen Bruder oder für einen guten Freund das Gepäck mal 5 Kilometer weit. Aber nicht einfach für irgendjemanden Wildfremden auf der Straße. Also was Jesus uns hier, glaube ich, sagen möchte, ist, ich werde zu einem Gegenüber. Ich gebe mich freiwillig in diese Situation hinein und dadurch breche ich auch die Gewalt, die der andere hat über mich. Ich gebe ihm aber gleichzeitig auch die Chance, mich plötzlich ernst zu nehmen. Und als Christ hatte man natürlich viele Möglichkeiten und auch heute haben wir viele Möglichkeiten, jemanden, der uns ernst nimmt, mit einer Botschaft in Berührung zu bringen, die sehr wertvoll ist. Und ich glaube, wir können diese Situation, wir haben keine römischen Besatzungsmächte um uns her, aber wir können diese Situation doch auch in unseren Alltag übertragen. Hast du nicht auch schon Lebensereignisse erlitten, Situationen erlebt, wo du das Gefühl hattest, jetzt bin ich hier in eine richtig blöde Lage geraten. Jetzt ist da etwas über mich gekommen, wieder einmal, das habe ich nicht verdient. Ich will das nicht, ich muss das jetzt machen, aber ich habe eigentlich keine Lust dazu. Es ist wie ein Zwang von außen oder vielleicht ein Zwang sogar von innen. Vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es irgendwas in der Arbeit, vielleicht irgendeine andere Situation. Und wie ist unsere natürliche Reaktion darauf? Gegenwehr. Ich will nicht, ich sträube mich dagegen, ich stemme mich dagegen. Ich versuche alles Mögliche, um dem irgendwie zu entgehen. Aber ich glaube, wir können der Person, der Situation, der Krankheit, dem Leid die Macht nehmen, indem wir uns freiwillig in sie hineinbegeben. Sozusagen mit offenen Armen empfangen und sagen, ich gehe nicht nur eine Meile, ich gehe jetzt 2 Meilen in diese Situation hinein und mache das Beste daraus. Freiwillig Ja zu sagen. Und mir ist es ganz wichtig, dass dieses sich hineingeben, dieses freiwillig Ja sagen, das ist ein anderes Beispiel. Es geht hier nicht um körperliche Gewalt. Es geht hier genau eben nicht darum, dass ich Ja sage dazu, dass, weiß ich nicht, wenn ich in meiner Familie Gewalt erlebe. Nein. Es sind eine andere Situation, die hier beschrieben wird. Jesus hat 3 verschiedene Bereiche beschrieben. Er hat zuerstens den Bereich von körperlicher Gewalt, von Erniedrigung aufgegriffen. Und er sagt, wir haben 2 mögliche Reaktionen. Wir können 2 Reaktionen, die falsch sind. Wir können es einfach über uns ergehen lassen, einfach die Augen zumachen. Oder wir können mit Gegengewalt reagieren. Und er sagt, beides ist falsch. Auf körperliche Gewalt können wir am besten reagieren, indem wir dem anderen in die Augen blicken. Indem wir zeigen, dass wir ein Gegenüber sind. Indem wir mit Gottes Hilfe einen solchen Halt haben, dass der andere uns gar nicht brechen kann, selbst wenn er uns umbringt. Gewaltloser Widerstand ist das Stärkste, die stärkste Form von Widerstand, die es gibt. Und wir haben so viele gute Beispiele davon, auch in der Geschichte. Ich habe Martin Luther King Jr. schon genannt. Die amerikanische Civil Rights Bewegung, die Bürgerrechtsbewegung, war eine Bewegung, die durch gewaltlosen Widerstand funktioniert hat. Ich habe vor kurzem ein wenig darüber gelesen und gehört, die Menschen, die auf diese Märsche mitgegangen sind, die mussten ein langes Training hinter sich ergehen lassen, wo sie angeschrien wurden. Ein Schwarzer vom anderen Schwarzen, ja. Aber die wurden trainiert, dass sie nicht zurückschlagen, dass sie nicht mit Gewalt auf Gewalt reagieren und trotzdem standhaft bleiben, sich trotzdem nicht brechen lassen. Mahatma Gandhi und die indische Unabhängigkeitsbewegung, Nelson Mandela in seinem Kampf gegen die Apartheid in Südafrika oder Richard Wurmbrand im kommunistischen Rumänien. Und dann gibt es noch das Beispiel von Jacob de Chaser. Das ist ein ganz ein tolles, gibt es die Lebensgeschichte auch als Kinderbuch. Ich freue mich schon, wenn meine Kinder gut genug Englisch verstehen, dass sie diese Bücher hören können. Jacob de Chaser war ein amerikanischer Soldat, der in Flugzeugangriffen mitgekämpft hat. Im Zweiten Weltkrieg Angriffe gegen Japan geflogen ist. Und infolge von einem solchen Angriff wurde sein Flugzeug beschädigt. Er ist dann abgestürzt, wenn ich mich richtig erinnere, oder mit dem Fallschirm abgesprungen noch rechtzeitig. Ist dann knapp über der Grenze in China gelandet mit seinem Fallschirm, wurde aber von den Japanern dort gefangen genommen und kam in japanische Kriegsgefangenschaft. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal etwas über ein japanisches Kriegsgefangenenlager gehört hat. Das empfehle ich euch nicht. Das wollt ihr lieber nicht wissen, wie es dort zugegangen ist. Das war wirklich, wirklich grässlich. Und dieser Jacob de Chaser hat durch Gottes Gnade in dieser japanischen Kriegsgefangenschaft die Möglichkeit bekommen, eine Bibel in seine Zelle zu erhalten. Er war vorher nicht Christ, er hat sich dann bekehrt und er ist zum Christen geworden und hat in diesem Gefangenenlager begonnen, seine Wärter, die ihn da unterdrücken, die ihn erniedrigen, zu lieben, ihnen das Wort Gottes weiterzugeben und genau so zu reagieren, wie Jesus es hier beschreibt. Er hat genau das verwirklicht, was in Römer Kapitel 12, Vers 21 steht. Römer 12, und ihr könnt gerne den Text auch mit mir aufschlagen, wir werden hier noch zum Schluss einige Verse lesen. In Römer Kapitel 12, in Vers 21, da gibt Paulus im Grunde den Gedanken von Jesus wieder und sagt, Römer 12, 21, er sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Dieser Jacob de Chaser hat tatsächlich das Böse in diesem Gefängnis durch Gutes besiegt. Er hat durch Liebe und Aufmerksamkeit und Respekt und Freundlichkeit diesen Wärtern gegenüber, als er dann am Ende wurde er befreit, er kam dann nach Amerika, er hat sich entschieden, Missionar zu werden und nach dem Krieg ist er nach Japan zurückgekehrt und ist dann dort einer ganzen Reihe von Männern begegnet, die sich bekehrt haben, die Christen geworden sind wegen ihm, wegen dem, wie er mit ihnen umgegangen ist. Das ist ein starkes Zeugnis und das braucht wirklich Kraft. Diese Spirale von Gewalt zu durchbrechen ist wahrscheinlich das Stärkste, was wir tun können. Und Martin Luther King hat das in einer seiner berühmtesten Predigten aus dem Jahr 1957 folgendermaßen ausgedrückt. Er sagt, ich lese es einmal auf Englisch und dann übersetze ich es, Returning hate for hate multiplies hate, adding deeper darkness to a night already devoid of stars. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Und auf Deutsch übersetzt sagt er, mit Hass auf Hass zu reagieren, führt nur dazu, dass noch größere Dunkelheit in eine Nacht gebracht wird, in der sowieso schon keine Sterne sind. Die Dunkelheit kann nicht durch Dunkelheit besiegt werden, sondern nur durch das Licht. Hass kann Hass nicht verjagen, nur die Liebe kann den Hass besiegen. Und auch wenn ich an meine eigene Geschichte und an meine eigene Familie zurückdenke, dann muss ich sagen, habe ich genau das erlebt. Ich war jahrelang verbittert gegenüber meinen Eltern und vor allem gegenüber meinem Vater. Ich habe jahrelang versucht, es ihm irgendwie heimzuzahlen, mich zu rächen. Ich habe den Kontakt abgebrochen, ich habe schlecht geredet über sie, ich habe einen inneren Groll gehegt. Aber glaubt ihr, das hätte irgendetwas geändert? Als ich mich entschieden habe, meine Eltern wieder zu lieben, meinen Eltern einfach zu vergeben, egal was danach kommt, als ich aber gleichzeitig durch Gottes Hilfe auch die Kraft, die innere Kraft gewonnen habe, mich nicht mehr länger von meinem Vater so niedermachen zu lassen, habe ich das erlebt, was hier gesagt wird, dass das Böse mit Gutem überwunden wurde. Wir haben heute ein, so gut es geht, gutes Verhältnis. Heute haben meine Eltern die Chance, durch mich die Liebe Gottes kennenzulernen und einen positiven Zugang zu Jesus Christus zu finden. Ob sie sie wahrnehmen oder nicht, weiß ich nicht, aber sie haben zumindest die Chance, weil nichts zwischen uns steht. Und so möchte ich abschließen und das Wort Gottes noch einmal deutlich sprechen lassen in Römer Kapitel 12. Und es auch gar nicht mehr groß kommentieren, sondern einfach lesen. Römer Kapitel 12, die Verse 17 bis 21, wo Paulus diese Lehre von Jesus Christus verinnerlicht hat und noch einmal mit seinen eigenen Worten ausdrückt. Römer Kapitel 12, die Verse 17 bis 21. Dort lesen wir. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht. Gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Amen.